Ja, wie wir schon gehört haben, sind wir in unserer Predigtserie, die 10, wo es um die 10 Gebote geht, wo wir uns mit diesen 10 Geboten auseinandersetzen und uns auch immer wieder überlegen, was für Wert wollen wir daraus ziehen, wo wir heute auch umsetzen wollen oder versuchen, danach zu leben. Wir kommen gerade zum Text, wo das Gebot drinsteht. Jetzt muss ich das noch anschauen, sonst geht es nicht. Das ist im 2. Mose 20, Vers 4. Und da lesen wir: Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Das zweite Gebot ist eigentlich so eine Weiterführung vom ersten Gebot. Es gibt sogar, die Juden schauen sogar die zwei Gebote als ein Gebot anschauen und haben eine andere Zählung. Die sagen dann einfach, ich bin der Herr, dein Gott, so, das ist das erste Gebot. Und dann der Rest vom ersten Gebot, den wir als erstes Gebot anschauen, schauen sie dann als zweites mit dem zusammen an. Also es ist sehr nah verknüpft, das erste und das zweite Gebot. Das zweite Gebot ist viel länger als das erste, weil es nur eine Konsequenz und ein Segen aufzeigt. Je nachdem, ob man sich an das Gebot hält oder nicht. Zuerst wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen, wieso sollen wir denn überhaupt uns kein Bild von Gott machen? Und das zweite, dann wollen wir uns Gedanken darüber machen, was für Wert ziehen wir denn daraus? Das Gebot hat eine zweifache Aussage. Zuallererst. Die Israeliten, sie sollen sich nicht wie all die anderen Götter oder Völker um sie herum irgendeinen Götz machen, den sie anbeten, also eine Skulptur oder einen Gegenstand oder etwas, das sie anbeten. Und sie sollen auch der eigene Gott, vom eigenen Gott nicht ein Bild machen, das sie anbeten. Was ist denn ein Bild von Gott? Und da steht in diesem Text stehen zwei Begriffe. Und zwar ist das der Begriff Schnitzbild und der Begriff Abbild. Also man soll sich nicht ein Schnitzbild machen oder ein Abbild. Und beim Schnitzbild, da geht es mehr, eben, das sagt das Wort schon, es geht darum, man fertigt etwas an, man schnitzt etwas, kreiert etwas, einen Gegenstand, den man dann nachher anbetet. Und beim Abbild, das ist mehr eine Kopie von Gott. Und darum haben wir den Titel von heute auch Copyright. Wir sollen keine Kopie machen. Das geht mehr um ein Abbild, dass man ein Bild von etwas macht, wo man dann arbeitet. Und das könnte etwas sein im Himmel, auf der Erde oder auch unter der Erde sein, vom Wasser. Wir haben hier so einen Rahmen. Ich habe hier auch mal einen mitgebracht. Und ich finde, das passt sehr gut zu diesem Thema. Der Mensch soll sich nicht ein Bild machen von dem, was er arbeitet. Also er soll sich nicht eine fixe Vorstellung machen, etwas, das fest eingerahmt ist von Gott, wie Gott ist, wie er wirkt oder handelt oder wie man denkt, er sollte wirken oder handeln. Gott soll also nicht auf eine Vorstellung von uns Menschen reduziert werden. Das Bild soll leer bleiben. Oder der Rahmen gesprengt. Wie kommt der Mensch überhaupt auf die Idee, sich ein Bild von Gott zu machen? Um dieser Frage nachzugehen, müssen wir eigentlich schauen, wo ist die Geschichte oder wo sie die 10 Gebote hineingeben. Was für eine Situation war dort? Das Volk Israel war in der Wüste. Israel, das wissen wir, ist ja aus Ägypten rausgegangen, ausgezogen, rausgeführt worden und sind jetzt unterwegs in der Wüste. Und wenn man als Volk so unterwegs ist, und das ist vielleicht als Mensch ja ziemlich ähnlich, dann geht es oft auch um die Frage, wer führt. Wie werde ich geführt, wer führt? Und bei ihnen geht es auch um die Frage, wer führt? Wer hat sie in die Wüste geführt? Also wer ist schlussendlich die Schuld, dass sie jetzt in der Wüste sind? Wer führt sie aber auch wieder aus dieser Wüste raus? Also so die Frage, woher komme ich und wohin gehe ich? Und ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, haben wir wieder für uns, für unser Leben. Das Volk, das ist in einer schwierigen Situation. Und ich glaube, wenn der Mensch Schritt muss machen ins Ungewisse, dann ist die Versuchung immer gross, sich ein Bild von Gott zu machen, wo eigentlich an der Stelle von Gott Halt gibt, wo man sich daran festheben kann, das ist jetzt Gott. So sollte er sein oder so ist er, und an dem hält mich fest. Und das Bild, das führt mich jetzt. Und das ist gerade dann, wenn wir eben unsicher sind, wenn wir nicht wissen, wo ist jetzt der nächste Schritt dran, ist die Versuchung am grössten. Oder es ist gross. Das Volk Israel zwar Zeichen von Gott, sie hatten eine Feuersäule in der Nacht, eine Wolkensäule am Tag, wo sie geführt haben. Sichtbare Zeichen. Aber Gott selber, der bleibt eigentlich immer verborgen hinten dran. Gott selber ist nie direkt sichtbar. Und wer sagt uns denn, dass die Zeichen, die Säulen nicht einfach irgendein Fata Morgana ist? Etwas, was man sich vorgestellt hat? Eine Illusion? Das Volk Israel hat aber auch einen Leiter gehabt, den Mose. Und der verschwindet immer wieder mal im Zelt. Kommt stundenlang nicht raus. Man weiss, er ist dort mit Gott am Reden, am Weg suchen, vielleicht auch am ja, sich führen lassen, sich vielleicht auch am Auseinandersetzen mit Gott. Man weiss, er bespricht die Sachen mit Gott, dass er Klarheit bekommt, wo geht der Weg durch mit dem Volk. Aber wer garantiert uns jetzt, dass der Mose dort nicht einfach irgend mit sich selber redet, in diesem Zelt, ein bisschen Selbstgespräch führt? Wer garantiert uns, dass wir uns nicht selber täuschen? Werden wir denn richtig geführt oder werden wir verführt? Und das Volk hockt ein bisschen in den Patschen dort in der Wüste. Und vielleicht geht es uns manchmal auch ein bisschen so. Und man denkt dann, ja, also in Ägypten war es ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen dort. Eigentlich war es doch viel besser gewesen als die Wüste, wo wir jetzt da drin hocken. Und so eine Situation, das ist Brutstätte für verrückte Ideen. Und so eine Idee ist eben, sich ein Bild machen von Gott. Etwas, wo man nachfolgen kann. Etwas, wo greifbar ist, sichtbar ist. Etwas, wo man weiss, das ist jetzt mein Gott, so sieht er aus. Und jetzt können wir dem nachgehen. Und nicht etwas, wo man einfach nur glauben muss. Sondern etwas, wo man kann sehen und anlängen. Und dort drin redet jetzt Gott. Und Gott sagt, mach dir kein Bild von mir. Du sollst glauben und nicht sehen und nicht schauen. Aber der Mensch, er will nicht glauben. Der Mensch, er hat lieber einen, der ansteht und ihn führt. Und am besten garantiert risikolos führt. Aber glauben? Der Mensch will wissen. Der Mensch will sehen. Der Mensch will festhalten. Der Mensch will seine Sicherheit. Der Mensch will rundum versichert sein. Mit all seinem Reisegepäck. Der Mensch will sogar gegen den Tod versichert sein. Und die Not, die führt eigentlich in die Dummheit, sich selber einen Gott zu schaffen. Und wo der Mose auf den Berg klettert und dann, das ist nicht einfach eine Situation, wie er ins Zelt geht, er kommt 40 Tage und 40 Nächte nicht mehr zurück. Da kommt Angst auf in diesem Volk. Sie hat keine Leitung mehr. Und wer führt jetzt? Der Aaron ist zwar sein Stellvertreter, aber ist halt gleich nicht der Mose. Und dann kommt das Unglaubliche, Unglaubliche. Das Volk fordert vom Aaron, er soll doch aus dem Gold, das sie haben, ein Götz machen, ein Stier gießen, ein Kalb oder ein Jungstier. Und der Goldklumpen, der soll jetzt ihr Gott sein. Der Goldklumpen, der soll sie jetzt führen. Das soll ihr Führer sein. Das Volk will nicht das Wagnis vom Glauben, das Volk will eine Sicherheit. Und so Gottesbilder, das müssen nicht immer physisch sichtbare Bilder sein. So Gottesbilder, das kann auch eine Vorstellung sein in uns. Bilder, wie wir uns Gott vorstellen. Geistige Bilder von Gott können genauso ein Götz sein wie ein Gegenstand. Wir haben gestern, der Jonit, Prisi und ich, sind auf so einem Seminartag gegangen, wo es so ein bisschen um die Generation vom Lobpreis, sagt man, gegangen ist. Und das war sehr spannend gewesen. Und dort hat man auch gesagt, von dieser Werteverschiebung geredet, dass unsere Grosseltern zum Beispiel noch Gott mehr als einen strafenden Gott gesehen haben, einen, wo man eher Furcht davor hat, wenn nicht schon fast Angst. Und dass sich das verschoben hat, dass nachher unsere Eltern eigentlich mehr oder weniger gesagt haben, nein, wir glauben nicht wirklich an so einen strafenden Gott, sondern Gott ist doch Liebe. Und heute sind wir in einer Situation, wo vielleicht meine oder noch die jüngere Generation Gott einfach nur noch als Liebe oder nur noch als liebenden Gott sieht, als den Kumpel, den Freund sieht. Und da hat es eine Verschiebung gegeben, ein Bild von Gott. Und beides hat vielleicht seine Worte. Und jene Generation sieht vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sieht nie die ganze Fülle oder das ganze Bild von Gott. Gott hat uns aber ein Bild gegeben von ihm selber. Ein Bild, das wir dürfen. Ein Bild, das wir sollen anschauen. Ein Bild von sich selber. Wir lesen in Kolosser 1,15: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Jesus ist also der, wo wir sollen, wo wir dürfen anschauen. Jesus ist der, wo der Vater widerspiegelt. Er sagt von sich, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Jesus ist nicht ein Geschöpf, ist nicht geschaffen. Jesus ist wie der Vater, er ist Gott. Jesus ist die Wirklichkeit Gottes. Jesus ist Gott. Gott ist Mensch geworden. Aber auch bei Jesus kommen wir um eins nicht herum. Wir können Jesus nicht ohne Glauben erfassen. Es geht also auch hier nicht ohne den Glauben. Das grosse Wagnis, einfach nur zu glauben, wird uns auch hier nicht erspart. Willst du wissen, wie Gott aussieht? Schau auf Christus, schau auf Jesus, schau ihn an, los auf ihn, lies von ihm. All das, was er sagt über sich, redet er von seinem Vater. Und als Jesus seine Jünger verloren hat, hat er gesagt, ich will euch nicht zurücklassen, als weise Kinder. Ich will euch den Tröster schenken. Er hat gesagt, und wir lesen in Johannes 16, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er gibt uns Führung und Leitung, damit wir nicht als verlassene Weise in der Wüste umherirren müssen. Hat er uns seinen Geist, den Geist von Gott geschenkt, dass der, der uns leiten und führen in alle Worte. Aber auch da gilt es erst recht zu glauben. Im Hebräer lesen wir, der Glaube sei den, der unsichtbar ist. Der Glaube sieht den, der eben nicht sichtbar ist. Wir kommen nicht drum herum, zu glauben. Lässt du dich führen? Oder machst du dir lieber eigene Gedanken, Bilder von Gott? Auf was für ein Pferd setzt du in deinem Leben? Dazu wollen wir jetzt einen kurzen Clip anschauen, der uns in diesen Gedanken mitnimmt.
In Ihrem Leben wichtig ist. Sie sehen verschiedene Werte, die wie tolle Rennpferde an den Start gehen. Für Thomas und Barbara sind sie wichtig, wie ein Gott. Schönheit, Macht, Geld, Sex, Ruhm. Aber sicher nicht dieser No-Name. Er ist zu wenig schrill, zu wenig spektakulär. Zu wenig kann man mit ihm angeben, mit diesem namenlosen Gott. Thomas und Barbara setzen voll und ganz auf ihre Götter. Und es sieht so aus, als ob ihr Leben perfekt läuft. Doch plötzlich kommen unüberwindbare Hindernisse. Ein Gott nach dem anderen schafft die Hürde nicht und scheitert. Letztlich bleiben alle auf der Strecke. Nur No Name überwindet ein Hindernis nach dem anderen. Kurz vor dem Ziel merken Thomas und Barbara, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Es ist keines mehr da, das sie glücklich ins Ziel bringen könnte. No Name sieht die beiden, wartet auf sie und galoppiert mit ihnen durchs Ziel. Hinter der Ziellinie stehen viele andere Menschen, die auf No Name gesetzt haben. Gemeinsam feiern sie No Name's Sieg und sehen, wie ihr Pferd bereits wieder für andere an den Start geht.
Das ist natürlich auch ein bisschen plakativ, oder? Weil ganz so simpel ist das Leben mit Gott ja auch nicht, dass man dann einfach jedes Hindernis im Leben locker überspringt. Weil ich glaube, auch dort gibt es Hoch und Tiefs und das wissen wir ja alle auch selber. Aber auf welches Ross setzen wir in unserem Leben? Dem, wo wir einfach müssen dürfen glauben. Oder eins, das einfach vorgibt, schnell zu sein, schön zu sein. Wir wollen uns jetzt mit der zweiten Frage auseinandersetzen. Welchen Wert wollen wir denn von diesem Gebot lehren? Gott ist nicht einfach eine reine Idee. Gott ist nicht einfach Metaphysik, etwas, was sich irgendwo in der Weite abspielt, wo man sich ausdenkt. Sondern Gott ist ein Gott, der in Raum und Zeit hineingreift. Gott ist ein Gott, der in die Geschichte von uns Menschen hineinkommt. Gott ist ein Gott, der sich die Hände dreckig macht. Und er geht den Weg so konsequent, dass er sogar dem Mensch oder für einen Mensch sein Leben hingibt. Gott wird sehr, sehr persönlich. Und das sehen wir schon auch in den 10 Geboten, wie die 10 Gebote anfängt. Dort steht als erstes ich. Ich bin die Gott. Und dann kommst du. Und du sollst nicht. Oder du sollst. Es gibt also ein Ich und ein Du. Und wir dürfen darin sehen, wie persönlich eben Gott ist. Er ist und er begegnet dir als Mensch und mir. Er begegnet uns. Und ich glaube, wir Menschen brauchen einen Gott, der mit uns im Gespräch ist, der mit uns redet. Ein Gott aber, der führt immer in die Einsamkeit. Dort fehlt das. Wie kann ich denn einen Götz entlarven in meinem Leben? Da gibt der Lukas einen guten Hinweis. Er sagt, dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und dann kann ich mich fragen, ja, wo? Wo ist denn also mein Herz? Wo kreisen sich denn meine Gedanken? Wo ist meine Liebe und meine Leidenschaft? Die 10 Gebote sind nicht dazu da, dass wir zu Gott gehen können und sagen, schau jetzt, wie gut ich es mache, ich halte alles ein. Es geht nicht darum, dass wir Menschen ein moralisch perfektes Leben haben und uns mit dem dann auch gut fühlen. Es geht auch nicht darum, dass wir, wenn wir die Gebote alle schaffen, dann können sagen, so, ich kann mich jetzt selber retten. Gott, du musst mich jetzt auch retten, ich habe ja das erfüllt. Sondern ich glaube, die Gebote sind da, dass Menschen um uns herum sehen, was für einen Gott wir haben. Was für einen Gott wir eigentlich dienen. Was für einen Schatz in unserem Herz innen ist. Und dann kommen wir hier jetzt in diesem Text zu einem herausfordernden Text oder Teil. wo nicht so einfach ist. Und wo man kann verschieden verstehen. Die Konsequenz, die er sagt, wo bis in die dritte, vierte Generation soll gehen, wenn sich jemand von ihm abwendet. Auf der anderen Seite aber auch der Segen, wo bis in die tausendste Generation soll gehen, wer ihm treu bleibt. Die schlechte Botschaft da drin ist, und ich glaube, das ist nichts Neues für uns, Sünde oder Schuld hat Konsequenzen. Und das erleben wir jeden Tag in dieser Welt. Ich glaube nicht, dass das etwas Neues ist, aber vielleicht ist es etwas, wo wir uns immer wieder neu bewusst werden im Leben. Aber wichtig, und das, wenn wir über das reden, ist auch, Sünde ist nicht etwas, das uns nicht vergeben werden kann, weil das haben wir Jesus. Also das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Das, Gott hat sogar für das eine Lösung. Man kann das verschieden verstehen. Man kann das wörtlich verstehen. Dass man sagt, wirklich, das ist meine Schuld, also wenn ich etwas mache und ich tue jetzt nicht Buße oder gehe nicht zu Gott mit dem, dass das sich nachher auf meine Kinder und Urgrosskind oder Grosskind auswirkt und dass eigentlich meine Nachkommen müssen Konsequenzen tragen von dem, ist ein Verständnis, das auch wieder Fragen aufwirft. Also, wieso gibt es überhaupt noch Völker? Also, wenn dann die nicht Buße tun und die Schuld bis in die richtige Generation geht, dann müsste ja viel mehr passieren, vielleicht in dieser Konsequenz. Oder da gibt es eine Stelle im 5. Mose, die sagt, dass die Väter nicht sollen die Schuld der Kinder tragen und umgekehrt. Also dann müssen wir dort wieder das Spannungsfeld auflösen. Aber man kann es so verstehen. Oder man kann es auch als ein Sinnbild verstehen, dass es um eine Zeitdauer geht, wie lange ich die Konsequenz muss vielleicht tragen. Das wäre die andere Möglichkeit. Weil wenn wir vom Segen reden, wo bis in die tausendste Generation geht, verstehen wir darunter auch eigentlich ein Segen, das nicht aufhört. Und dann könnte man dort auch sagen, ja gut, das sind beides einfach ein Zeitraum gemeint. Oder wir können es auch so verstehen, dass die Konsequenz, früher hat man ja in Sippen gewohnt, in Häusern gewohnt und meistens eben 3-4 Generationen zusammen, im gleichen Haus oder so im Hof oder was auch immer. Und die Konsequenz soll wie auf die ganze Hausgemeinschaft kommen. So kann man das unterschiedlich verstehen. Wie auch immer wir das wollen verstehen, und ich sage jetzt nicht, wie ihr es verstehen sollt. Eins ist klar, das Gebot sagt uns, dass der Gehorsam und der Ungehorsam, der hat einen Einfluss auf mein Leben. Der Gehorsam und der Ungehorsam hat nicht nur einen Einfluss auf mein Leben, sondern er hat einen Einfluss auf mein Umfeld, auf Menschen, die ich mit ihnen unterwegs bin. Und da darf ich mich fragen, was bedeutet das für mich? Und ich finde, auf einer Seite ist es herausfordernd, wenn wir das anschauen, wegen der dritten, vierten Generation. Auf der anderen Seite ist es ein riesiges Geschenk, wenn wir schauen, bis in die tausendste, oder eben wie weitreichend der Segen darf gehen. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder sehe im Leben. Also wenn ich in meine Familie zurückschaue, meine Grosseltern von beiden Seiten, Vater und Mutter, sind Gott nachher gefolgt. Meine Eltern sind Gott nachgefolgt und ich darf das Geschenk auch selber erleben. Also das ist ein Segen, weiter zurück weiss ich es nicht dort in meiner Familiengeschichte, aber es ist ein Segen, das einfach weitergegangen ist. Und das ist ein Riesengeschenk. Und da gibt es ein Wort in diesem Text, wo das ganze Gebot auch überstrahlt. Da ist es übersetzt mit Liebe und Treue. In anderen Übersetzungen steht Barmherzigkeit oder Gnade. Also die Liebe und Treue Gottes, die Gnade und seine Barmherzigkeit, die soll bis ins Tausendste, also eigentlich unendlich sein oder wirken oder sich auswirken. Gottes Wirken hat immer eine Kraft. Sie sagen, ist immer eine Kraft für unser Leben und für unser Umfeld. Und wenn wir Gott vertrauen, müssen wir nicht Angst haben vom Morgen. Wir müssen nicht Angst haben von dem, was kommt. Egal wie es aussieht. Weil wir wissen, wir haben einen Gott, der uns führt. Wir haben einen Gott, der uns an der Hand nimmt. Wir haben einen Gott, der uns zeigt, wo wir durchgehen sollen. Wir haben einen Gott, der für uns einsteht. Mit meinem letzten Gedanken möchte ich zum Schluss kommen. Ich möchte nochmal zu diesem Rahmen zurückkommen. Wir können Gott nicht einfach eingrenzen. Auf unser Verstehen oder auf unser Denken, wie Gott ist oder könnte sein. Und ich glaube, das ist ein Wert, der wichtig ist zum Mitnehmen. In unser Leben raus. Das Bild, das ich von Gott habe, das, was ich denke, wie er ist und wie er handelt, Gott kann das immer wieder sprengen. Und jetzt müsste ich eigentlich den Rahmen verschlagen, aber ich mache es jetzt nicht. Das habe ich eh Krach. Nein, dann müsste man sich natürlich fragen, ist jetzt das ein Götz oder? Nein, wir lassen es sein. Gott, das Bild soll immer wieder, also wir sollen immer wieder parat sein, dass das Bild sich erweitern kann. Dass Gott mehr ist, als wie ich schon erlebt habe. Dass Gott mehr ist, als was ich mir vorgestellt habe, wie er könnte sein oder wie er ist. Weil er ist Gott. Und Gott ist immer mehr als das, was wir denken, als das, was wir gelesen haben oder das, was wir über ihn verstanden haben bis jetzt. Wir können Gott nicht einfach in einem Bild festhalten, weil er immer grösser und mächtiger und stärker ist. Gott ist ein Gott, der jeden Rahmen sprengt. Wir glauben an einen Gott, wo keine Grenzen gesetzt sind. Und nimm das mit in deinen Alltag. Nimm das mit in dein Leben, dort, wo du anstehst. Dort, wo du deine Begrenzungen hast, und die haben wir alle. Dort, wo du nicht weiter weißt, dort, wo du herausgefordert bist. Er ist der, der immer so einen Rahmen kann sprengen. Gott ist ein Gott, der auch unsere Fähigkeit, ihn zu erfassen, sprengt. Und ich glaube, es ist schön, wenn wir so eine Haltung haben in unserem Leben, so einen Wert, wo wir bereit sind. Ja Gott, ich habe schon so viel Tolles erlebt und gesehen, oder vielleicht auch nicht, aber du kannst noch mehr. Du kannst noch mehr als das. Wenn wir versuchen, Gott zu verstehen, das wäre so ein bisschen, wenn wir ein Kaffeelöffel nehmen und irgendwo das Mittelmeer hocken und denken, ja, irgendwann habe ich das Mittelmeer ausgelöffelt. Wir kommen nicht zum Ende. Gott will irgendwo eingrenzen oder erfassen in einem Rahmen. Er ist einfach mehr. Schränk Gott nicht ein. Reduziere Gott nicht auf irgendein Bild, das du hast. Sondern lass zu, dass deine Sicht immer wieder neu erweitert, gesprengt wird. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und nachher wenn wir in eine Lobpreiszeit hineingehen. Und auch dort drinnen dürfen wir uns bewusst werden, wenn wir Gott anbeten. Eben, Gott ist so viel mehr, als wir denken und verstehen. Wir haben auch Leute hinten im Saal, der Jürg und Bettina heute, die für dich beten, die segnen. Wenn du gerne sagen willst oder dich gestärkt willst werden oder erkrankt hast oder eine Herausforderung, nimm das Gebet doch einfach in Anspruch. Jesus, wir wollen dir danken, ja, dass wir dich dürfen haben. Wir wollen dir danken, dass wir in dir das perfekte Bild von Gott haben. Wir brauchen nicht mehr. Du hast uns schon so viel gegeben. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Sicht immer wieder erweiterst. Und ich danke dir, dass wir als Kirche dürfen unterwegs sein, weil so eine Kirche wird dein Bild auch immer grösser, weil jeder anders dich sieht, erlebt hat. Und dass wir so dürfen voneinander lernen, was für ein wunderbarer Gott du bist. Danke vielmals. Kommst du mit uns auch in die nächsten Wochen. Und ich bitte, lieber Vater, dass du uns einfach immer wieder das Bild von dir sprengst, dass wir dürfen einfach neue Seiten, neue, ja, die neu wieder kennenlernen, auf eine neue Art und Weise, wie es vielleicht noch gar nicht bewusst ist, weil du eben Gott bist. Wir wollen dir alle Ehre geben. Danke vielmals. Amen.